Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Mit Lothar Spielmann, er ist Kriminaldirektor und er kann uns sagen, was die fiesesten Betrugsmaschen sind und wie wir uns schützen. Schockanruf, Herr Spielmann, haben wir, glaube ich, das ist schon Jahre her jetzt, ne? Ein, zwei Jahre, weiß nicht, schon drüber geredet. Ich dachte, mittlerweile wissen alle, nee, wenn da jemand anruft und sagt, hey, hier ist dein Kind, ich habe jemanden totgefahren, 20.000 Euro, damit ich nicht in den Knast muss, dass alle dann nur noch lachen und sagen, kenne ich schon. Nein, das ist immer noch eine Masche und damit wird viel Geld verdient.
Ja, das ist leider immer noch eine Masche und ich habe auch mal die aktuellen Zahlen aus dem letzten Jahr mitgebracht, damit wir mal ungefähr so eine Vorstellung haben. Wir reden über fast 800 Taten, von denen 90 Taten vollendet wurden und bei diesen 90 Taten ist ein Schaden von gut 3,6 Millionen Euro entstanden. Sie sehen also, es ist ein Riesenproblem und von daher ist es ganz wichtig, dass wir da nochmal informieren.
Ja. Ist das jetzt deutschlandweit oder Berlin?
Das sind nur unsere Berliner Zahlen.
Wahnsinn.
Wenn Sie das deutschlandweit hochrechnen, dann wird Ihnen schwindelig.
Ja. Gut, dann klären wir das nochmal. Also das Telefon klingelt und dann ist da jemand dran, vermeintlich mein Enkel, mein Kind oder sowas.
Dann ist jemand dran, der in weinerlicher Stimme erklärt, Mama, Papa, ich habe einen Verkehrsunfall gehabt, ich habe jemanden totgefahren und ich muss jetzt ins Gefängnis. Im Regelfall wird dann das Gespräch übernommen von einer Polizeibeamtin, einem Polizeibeamten, Staatsanwalt und dann wird gesagt, so, ihre Tochter ist und bla bla bla, damit die auch gar nicht nochmal Rückfragen halten können. Und dann wird angeboten, okay, wir können mit einer Kaution hier vielleicht eine Haftstrafe vermeiden. Und dann sind die Angehörigen wirklich bereit, fast alles zu tun. Dann wird ganz geschickt ausgefragt, ist Bargeld zu Hause, ist Schmuck zu Hause, haben Sie Gold zu Hause, andere Wertsachen. Und alles, was greifbar ist, weil es soll ja schnell gehen, die sollen auch keine Chance haben nachzudenken, wird dann gefordert. Da wird regelrecht gehandelt, 50.000, nee, ich habe nur 40.000, gut, dann 40.000 und dann wird das Geld übergeben und dann stellt sich im Nachhinein heraus, oh,
das war gar nicht. Also wenn man es jetzt hört, so die Polizei sagt, ja, haben Sie Gold, haben Sie Schmuck, falsch, falsch, dann ist ja irgendwie schon klar, dass es Unsinn ist. Aber deshalb heißt es Schockanruf. Wenn wir unter Schock sind, ist die Ratio weg.
Genau. Wir reden ja jetzt hier in einer total entspannten, relaxten Situation. Wir können darüber nachdenken, wir können reflektieren, wir können auch Angehörige, Freunde, Bekannte fragen. Das können Sie in der Situation nicht. Sie werden am Telefon gehalten. Sie sind tatsächlich in dem Augenblick, wo dieses Gespräch bei Ihnen aufkommt, in einer Schocksituation und in dieser Schocksituation werden Sie gehalten und deshalb reagieren eben dann sehr viele Menschen auch eigentlich irrational, was Sie mitunter im Nachhinein auch selber erkennen. Nur in der Situation hilft es eben nicht weiter.
Also sagen wir mal ganz klar, so, das gibt es gar nicht in Deutschland. Wenn irgendwer irgendwas gemacht hat, so, dann gibt es eine Anzeige und dann gibt es Ermittlungen. Es gibt nicht Kaution.
Genau, es gibt ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Kann auch sein, dass Sie da mal telefonisch informiert werden oder dass Ihre Angehörigen Sie anrufen. Aber dieses Prozedere, dass eine Kaution gezahlt wird oder hinterlegt werden muss, um eine Haftstrafe zu vermeiden, ist etwas, was wir in Deutschland nicht haben. Von daher bitte schon bei dem ersten Versuch, dieses Gespräch in eine bestimmte Richtung zu lenken, auflegen. Die lieben Angehörigen, die vermeintlich angerufen haben, kontaktieren, das Gespräch suchen. Und dann werden Sie feststellen, das war ein Betrugsversuch.
Entweder wir sind reingefallen, dann können wir Sie informieren, oder wir sind nicht reingefallen und informieren Sie. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, können Sie nicht mehr viel für uns tun, oder? Wenn wir das Geld bezahlt haben.
Naja, wir ermitteln selbstverständlich und wir versuchen da auch die Taten, die möglicherweise zusammengehören, zusammenzufassen. Wichtig ist, dass wir tatsächlich von den Taten erfahren, damit wir von der quasi Echtlage in der Stadt Kenntnis haben. Wir können uns nur mit dem sogenannten polizeilichen Hellfeld beschäftigen und das sind die angezeigten Straftaten. Und daran orientiert sich mitunter dann auch die Ressourcenverteilung in einer Behörde. Das heißt, wie viel Manpower und Frauenpower gibt man eben in bestimmte Bereiche. Und wenn wir uns hinstellen und sagen, wir brauchen, dann müssen wir das halt auch mit entsprechenden Angaben unterlegen.
Regina aus Buko hat sich gemeldet.
Ich kriege hier immer Anrufe aus irgendwelchen Ländern, Luxemburg, Österreich, Schweiz. Ich soll Geld anlegen. 250 Euro und ganz bekannte Persönlichkeiten wie also Günther Jauch und sogar unser Altkanzler Schröder, die hätten im Fernsehen, weil sie dachten, das Mikrofon ist ausgeschaltet, haben die irgendwas verraten, wie man Millionär wird. Und das können sie auch so. Und man soll 250 Euro anlegen. Das ist praktisch wie eine Gelddruckmaschine. Das wurde also auch so gesagt. Und ich glaube, dass das Betrug ist. Was denken Sie?
Ja, bei Gelddruckmaschine wäre ich schon raus.
Völlig richtig. Bei Gelddruckmaschine können Sie spätestens abschalten. Diese ganze Geschichte ist so verwochen und so konstruiert aufgebaut. Da ist so ein bisschen Geheimlichtuerei dabei, so ein bisschen nach dem Motto, ich sag dir was, was ich dir eigentlich gar nicht sagen dürfte. Und nein, es ist Blödsinn. Es ist von vorne bis hinten Blödsinn. Sprechen Sie lieber mit Ihrer Bank, wenn Sie wirklich 250 Euro investieren wollen. Oder kaufen Sie sich was Schönes, haben Sie mehr davon. Diese 250 Euro sind weg, die sehen Sie nie wieder.
Gut, also wenn solche Begriffe, können wir vielleicht noch eben klären, Gelddruckmaschine oder Sie werden zwingend Millionär, so das sind so die Sachen, da können wir eigentlich schon abhaken.
Da können Sie abhaken, wenn es so wäre, dann würden es ja alle so machen und dann ist es ja nicht mehr der Geheimtipp, von daher an der Stelle bitte nicht drauf reagieren.
Sie sind schon eine ganze Weile Polizist, 10 Jahre schon mindestens zu diesem Thema. Sind Sie manchmal ein bisschen gefrustet, weil Sie denken, da kommen immer wieder andere, ich nenne es jetzt mal charmant, Fieslinge nach oder haben Sie eher so das Gefühl, nee, euch kriege ich auch noch?
Ich würde sagen, letzteres ist der Fall. Also ich bin jetzt seit fast 40 Jahren Kriminalbeamter in Berlin und habe einiges erlebt. Aber in diesem speziellen Bereich ist es tatsächlich so, dass wir es mitunter mit sehr intelligenten Tätern zu tun haben, die auch auf die Situation reagieren. Beispielsweise Corona war dann auch so eine Situation, wo mit Corona gearbeitet wurde bei den Enkeltrickanrufen. Aber wir sind da pfiffig, wir sind da immer bemüht, einen Schritt schneller zu sein als unsere Täter. Und zum Teil gelingt es auch. Wir haben zum Beispiel beim Taschendiebstahl die Fallzahlen in Berlin deutlich reduzieren können. Von 44.000 auf gut 17.000. Das ist ein klassischer polizeilicher Erfolg hier zusammen mit der Justiz. Und das zeigt, dass wenn man möchte und was machen möchte, man durchaus auch Erfolg haben kann. Und das motiviert mich.
Über Enkeltrick und Schockanruf haben wir schon geredet. Und jetzt hat Ute aus Tegel angerufen. Wir grüßen dich, Ute. Hallo.
Hallo.
Und du hast auch so einen Schockanruf bekommen?
Also nicht ich persönlich, sondern eine Freundin von mir. Mhm. Da hat sie früh einen Anruf bekommen. Also ich war am Telefon und das Perfide war, es war meine Stimme.
Und ihr habt einen Verdacht, die sei durch künstliche Intelligenz generiert, die Stimme?
Genau. Also das wäre jetzt nämlich meine Frage an den Experten, ob sowas möglich ist, ob sowas bekannt ist.
Interessant, das wollen wir jetzt mal besprechen, Ute. Also Herr Spielmann, klar könnten wir mit künstlicher Intelligenz Utes Stimme, wenn sie irgendwo hinterlegt ist, wenn irgendwo was mitgeschnitten ist, irgendwas im Netz ist, dann könnte KI das tun, ist allerdings verdammt aufwendig, ne?
Ja, genau. Das ist auch die erste Frage, die wir in dem Kontext sicherlich stellen würden. Gibt es denn entsprechendes Vergleichsmaterial, was herangezogen werden könnte? Wenn das nicht der Fall ist, dann beantwortet sich die Frage schon. Unsere Erfahrung zeigt eher, dass die angerufenen Personen eben keinerlei Stimmenproben, Vergleichsmaterial irgendwo hinterlegt haben. Und das ist für die Anrufer auch viel zu aufwendig, weil sie merken, sie kommen mit der Masche durch, dann machen sie weiter. Sie merken, es klappt nicht, dann rufen sie den nächsten an. Und sie haben schneller 3, 4, 5 Leute angerufen, als versucht, eine Stimme zu generieren. Mhm. Und wenn Sie dann diese Stimme nutzen und dann klappt es wieder nicht, dann haben Sie ja im Prinzip Ihre Zeit fehlinvestiert. Von daher, die nutzen keine KI, das ist zumindest unser Erfahrungsstand, sondern sie versuchen wirklich einfach anzurufen. Und natürlich denken die Geschädigten dann, dass es die Tochter, der Sohn oder wie auch immer ist, weil es entweder vergleichbar klingt oder auch durch die schlechte Tonqualität des Handygesprächs dann tatsächlich keine direkte Vergleichsmöglichkeit gibt.
Herr Spielmann, es gibt immer wieder auch Böse, die wollen in unsere Wohnungen und in unsere Häuser und dann klingeln die und sagen aber erstmal nette Dinge. Ne? Ich bin, weiß ich nicht, von der Gaza, ich bin Polizist, gibt alles Mögliche.
Ja genau, das ist auch einer der Klassiker, der leider seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten funktioniert, dass unter einem Vorwand versucht wird, in die Wohnung zu gelangen. Unter einem Vorwand, warum, um in der Wohnung dann zu klauen. Das heißt, entweder versucht man selber dann den Wohnungsinhaber abzulenken. Da gibt es so irre Geschichten wie, setzen Sie sich mal bitte an die Badewanne, lassen Sie das Wasser laufen, gucken Sie, ob irgendwann blaues Wasser kommt oder Blubberbläschen erscheinen. Und in der Zeit, in der dann der Wohnungsinhaber auf der Badewanne sitzt und aufs blaue Wasser wartet, wird die Wohnung durchsucht oder es werden Mittäter in die Wohnung heimlich eingelassen, die dann die Wohnung durchsuchen. Mhm. In allen Fällen kann man sich davor schützen. Wir können gleich verraten, wie.
Lassen Sie uns jetzt verraten, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Ich darf ruhig auch, viele scheuen sich ja, ne, die Polizei anzurufen, weil die denken, Mann, ihr habt hier so viel zu tun, da rufen wir nicht ständig die Polizei an. Wenn wir unsicher sind, sollen wir ruhig machen.
Aber selbstverständlich, es gibt mehrere Tipps, wie man sich davor schützen kann. Der eine ist, wenn Sie die Tür öffnen, bitte erstmal die Kette vorlegen. Sie lassen grundsätzlich keinen Fremden bitte in Ihre Wohnung. Sie können sich hilfsweise auch im Baumarkt so einen Unterlegkeil besorgen, den man unter die Tür klemmen kann, dann kann die Tür auch nicht gewaltsam geöffnet werden. geöffnet werden. Auch das ist ein wichtiger Tipp, weil man sich dann auch selbst sicherer fühlt. Mhm. Und wenn Sie auch nur den Hauch eines Zweifels haben, weil der Handwerker vor der Tür steht, die Hausverwaltung ihn nicht angekündigt hat oder der vermeintliche Wasserschaden sich für Sie nicht zeigt, weil nirgendwo tropft es von der Decke, dann rufen Sie bitte die Polizei an. Sie müssen keine Angst haben, dass wir Ihnen Vorwürfe machen. Ganz im Gegenteil, wir werden Sie eher loben dafür, dass Sie in einer zweifelhaften Situation die Polizei gerufen haben. Wir werden die Situation vor Ort klären. Und wenn Sie den Tätern relativ deutlich und laut sagen, ich rufe jetzt die Polizei, dann werden Sie sehen, dann gehen die auch.
Taschendiebstahl 24/7-Thema in Berlin, haben Sie gesagt. Wenn es jetzt dunkel ist, Weihnachtsmärkte, Rucksäcke sind total beliebt. Ja, und dann damit in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Manchmal, also ich fahre jetzt nicht so oft öffentlich, aber wenn, in einer vollbesetzten U-Bahn, habe ich schon manchmal gedacht, also da kommt man schon in Versuchung. Ich übertreibe jetzt, aber dann denke ich mir, wenn man schon sieht, das Portemonnaie ist locker in so einer Tasche, die dann reinragt in den Gang, da brauchen wir ja nur zuzugreifen. Manchmal sind wir auch dusselig.
Ich würde das Wort dusselig jetzt gerne vermeiden, weil
sind
das
ja auch Kriminalrecht,
weil es jetzt so ein Vorwurfscharakter hat. Aber wir können ganz, ganz viel durch unser eigenes Verhalten dazu tun, dass wir eben nicht Opfer dieser Straftaten werden. Indem wir unsere Wertsachen bitte in den innenliegenden, nach Möglichkeit verschließbaren Taschen der Oberbekleidung aufbewahren. Und wenn wir einen Rucksack mit uns nehmen, was ja durchaus sinnvoll sein kann oder manchmal auch angebracht sein muss, dann bitte nicht das Portemonnaie vorne in die Reißverschlusstasche, sondern tief unten irgendwo einbuddeln. Und wenn ich weiß, ich gehe noch zum Bäcker oder hole mir eine Zeitung, dann nehme ich vorher ein bisschen Geld raus, stecke mir das in die Hosentasche, dann kann ich direkt bezahlen und muss nicht an mein Portemonnaie.
Also ein praktischer Tipp. Ich wechsle jetzt auf die Diebesseite. Greife ich dann da einfach zu oder arbeite ich mit jemandem zusammen, rempel sie an oder wie läuft das?
Na, unsere Profis, die hier international tätig sind und ihren Lebensunterhalt damit verdienen, das muss man mal sagen, das sind keine Gelegenheitstäter, sondern das sind europaweit reisende Serientäter. Die arbeiten arbeitsteilig, das heißt im Regelfall deckt einer ab oder beobachtet, einer greift dann zu und ein Dritter übernimmt zum Beispiel. Dann wird das Portemonnaie sofort geflattert, das heißt die Wertsachen, Bargeld, eventuell auch die Scheckkarte werden rausgenommen. Das Portemonnaie wird im Supermarkt zum Beispiel hinter die Nudeln gestopft oder auf der Straße in den nächsten Mülleimer geworfen, sodass sie, wenn sie dann tatsächlich festgenommen werden sollten, nur das Bargeld dabei haben. Und diese arbeitsteilige Vorgehensweise, die macht sie halt so erfolgreich, aber die trägt dann eben auch dazu bei, dass wir mitunter sehen, okay, hier sind zwei, drei zusammen und die arbeiten, die sprechen sich ab, die arbeiten mit Zeichen und dann nehmen wir sie fest und dann gehen sie nach Moabit, kriegen eine neue Anschrift.
Wie machen Sie das? Also sind Sie dann, Sie laufen da rum oder Sie sind in den Öffentlichen unterwegs und gucken scharf oder wie?
Ja, ich kann es jetzt in der Detailgenauigkeit logischerweise nicht schildern, aber wir haben unter anderem eine operative Taschendiebfahndungseinheit in dieser Stadt. Das sind, sind sehr, sehr gute Jungs und Mädels, die da arbeiten, die seit vielen, vielen Jahren mit diesem Deliktsfeld zusammenarbeiten und es kennen. Und die erkennen Taschendiebe, weil Taschendiebe anders im öffentlichen Raum agieren als normale Passanten, während der Passant sich an der Gegend orientiert, guckt, wo muss ich hin, wo ist mein Bus, wo ist meine U-Bahn. Der Tourist sich eventuell an den Sehenswürdigkeiten der Stadt erfreut, guckt der Taschendieb auf die Taschen, achtet auf die Rucksäcke, auf die Handtaschen und auf die Taschen der Oberbekleidung und scannt sozusagen immer seine Umgebung. Und wenn wir derartige Täter sehen, dann beobachten wir sie, verfolgen sie und wenn sie dann ihre Taten begehen, nehmen wir sie fest.
Ja klar, dass die Täter auffällig sind, denn die arbeiten natürlich und verhalten sich anders. Und das können wir auch mal sagen, in Berlin sind die Zahlen runtergegangen, weil ihre Kolleginnen und Kollegen da wohl recht erfolgreich sind im Moment.
Na, wir sind nicht nur im Moment recht erfolgreich, sondern seit 2017 eigentlich, wo es uns gelang, erstmalig die Zahlen von über 40.000 auf 27.000 zu drücken, sind wir im Augenblick bei ungefähr unter 17.000 Taten pro Jahr. Das ist, wenn man sich überlegt, dass wir eine Stadt mit fast 4 Millionen Einwohnern sind, dass wir fast 12, 13 Millionen Touristen im Jahr haben, eine relativ geringe Zahl. Es ist immer noch ordentlich, aber dieses Niveau ist, denke ich, bei der Gesamtschau vertretbar und wir arbeiten weiterhin daran, dass es nicht steigt, dass wir dieses Niveau halten und wir sind da recht erfolgreich.
Sandro hat sich gemeldet.
Also es ist so eine Aktion, wo Leute kommen mit so einem Klemmbrett und sagen, man soll unterschreiben, um sich für taubstumme Menschen einzusetzen. Und dann, nachdem man unterschrieben hat, stellt sich heraus, dass sie eigentlich Bargeld wollen. Ich vermute für die selbst, weil die nehmen es dann in bar mit und sind taubstumm oder tun so. Ich bin dann immer nicht ganz sicher. Und dann ist man aber schon irgendwie so involviert, dass es wirklich ist, wieder rauszukommen.
Ja. Man ist involviert. Darüber reden wir jetzt, der Spielmann, so taubstumm, da kommt dann Mitgefühl, dann denken wir, jetzt gib mal ein bisschen was, wie geht's dann weiter?
Also diese Organisationen, für die da gesammelt wird, die gibt es überhaupt nicht. Dieses Phänomen hat aber noch eine andere Seite, wenn die Täter sehen, dass sie ihr Portemonnaie an einer bestimmten Stelle verwahren und beim Ziehen des vielleicht Geldscheines, den sie spenden wollen, sehen, da ist ja eine ganze Menge drin, dann werden sie danach mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch noch beklaut. Es stehen 6, 8, 10 Menschen um sie herum, die sie drängeln, die sie schubsen, die sie in gewisser Weise auch befummeln und dann ist das Portemonnaie weg. Also aus 2 Gründen. Erstens, die Spende gibt es nicht, diese Organisation gibt es nicht. Wenn Sie etwas spenden möchten, informieren Sie sich bitte bei seriösen Anbietern, wo Sie dann auch entsprechend Ihre Spende sicher unterbringen können. Und ansonsten bitte gar nicht erst zum Portemonnaie greifen. Wimmeln Sie derartige Versuche bestimmt, aber höflich ab. Dann sind Sie auf der sicheren Seite.
Jetzt gehen wir kurz ins Ausland. Carsten hat Urlaub gemacht und ist auf ein paar Mädels reingefallen. Also so richtig, entschuldige Carsten, so richtig typisch Mann.
Auf einer Urlaubsreise habe ich eine Frau kennengelernt und habe dann mit der irgendwie so angebändelt und bin mit der und ihren Freunden ins Auto gestiegen. Und so nach ungefähr 10 Minuten ist mir klar geworden, dass die mich eigentlich nur ausrauben wollen und dass die Frau mich angelockt hatte. Und dann konnte ich es gerade noch so abwenden, indem ich denen einfach gesagt habe, hier, ihr könnt meinen ganzen Portemonnaieinhalt haben, bitte lasst mich hier raus. Ich glaube, am Ende bin ich da wirklich noch relativ glimpflich davon gekommen, weil die hatten, glaube ich, Böses im Schilde mit mir und sind dann mit einem, ich glaube, am Ende 25 US-Dollar sozusagen bin ich dann davon gekommen. Musste dann aber leider noch 2,5 Stunden wieder in die Stadt zurücklaufen, weil die mich an einem Feldweg rausgelassen haben.
Carsten ist also beim nächsten Mal wahrscheinlich bei seinen Urlaubsbekanntschaften ein bisschen kritischer. Carsten, ausdrücklich Dank für diese Geschichte. Pamela war auch im Ausland unterwegs.
Fast mal im Urlaub, da waren so Typen in Polizeiklamotten und mit Riesengewehren. Aber so als ich ihnen in die Augen guckte, habe ich gesehen, die waren so drauf, dass dann irgendwie klar war, die wollen bestimmt einfach nur Kohle haben. Das war auch in einer wirklich zwielichtigen Gegend und da habe ich meinen Freund geschnappt und wir sind weggerannt. Das war auch ein bisschen fahrlässig, ehrlich gesagt. Einfach sich da wegzureißen und loszurennen, also hätte auch schief gehen können.
Also es gibt eben Länder, wenn wir im Urlaub unterwegs sind, da ist die Polizei nicht das, was sie bei uns ist. Und da sind wir dann auch schon mal bestimmt ein paar verkleidet. Gestalten dabei, die eigentlich unter Drogen sind. Und wir gucken jetzt mal, weil Sie ja zuständig sind für die deutsche Polizei, Herr Spielmann. Viele von uns, ich glaube gerade Ältere, wenn ich mich jetzt als Polizeibeamter ausgeben würde, ich hätte ein einigermaßen vernünftiges Kostüm und irgendwie einen vernünftigen Ausweis, viele würden sich gar nicht trauen, das zu hinterfragen. Aber Sie ermutigen uns ausdrücklich.
Aber selbstverständlich. Der Polizeibeamte ist ja im Regelfall in Uniform unterwegs. Der weist sich dann durch seine Uniform aus per se. Er kann hilfsweise auch noch seinen Dienstausweis vorzeigen. Und auch hier gilt, wenn Sie in einer bestimmten Situation nicht davon überzeugt sind, mit einem echten Polizeibeamten zu sprechen, dann rufen Sie bitte die 110. Dann werden die Kollegen hinkommen, dann wird sie das relativ schnell aufklären.
Mhm. Und wenn ich jetzt ein Kripo-Mann bin, so wie Sie, ich bin jetzt in Zivil unterwegs.
Wenn ich in Zivil unterwegs bin als Kripo-Mann, habe ich meinen roten Ausweis. Unsere Kolleginnen und Kollegen der Schutzpolizei haben einen grünen Ausweis. Mit diesem Ausweis können Sie sich identifizieren. Den können Sie sich auch ganz in Ruhe und ganz genau angucken und durchlesen, was da draufsteht. Es gibt im Übrigen im Internet auf der Berliner Polizeiseite auch Muster, die man sich ansehen kann, wenn man sich also da im Vorfeld mal informieren möchte. Wie sieht so ein Ausweis eigentlich aus? Dann nutzen Sie bitte diese Gelegenheit und gucken sich das mal an.
Sie haben noch was zum Schluss für uns, was ich sehr gut finde, weil wir innerhalb der Familie einmal ins Gespräch kommen müssen. Wir haben ja schon über Schockanrufe und Enkeltrick geredet. Wir reden vorher darüber und wir treffen eine Vereinbarung.
Genau. Ein Vorschlag ist, dass wir sagen, wenn Sie das Thema in der Familie, also Enkel, Oma, Enkel oder Kinder, Mutter, Vater diskutieren, erörtern und sagen, pass auf, hier gibt's zurzeit so ein paar Tipps und Tricks, die gehen so und so und funktionieren so und so. Lass uns doch mal ein Codewort vereinbaren. Ein Codewort vereinbaren, egal ob ich telefonisch kontaktiert werde, ob ich mit dem Handy kontaktiert werde oder zum Beispiel auch per Mail kontaktiert werde, dass ich zurückfragen kann und nach dem Motto, nenne mir doch bitte erstmal unser vereinbartes Codewort. Und
also da nimmt man was familiär irgendwie von Bedeutung ist. Ne? Hasenschlumpf oder irgendwas, woran sich alle erinnern.
Irgendwas, woran sich alle erinnern können, weiß ich nicht. Der Name der ersten Katze oder wie auch immer. Irgendetwas, was wirklich eingängig und geläufig ist. Und mit dieser Rückfrage werden Sie dann jeden, der Sie übers Ohr legen will, in die Flucht treiben, weil der diese Frage nicht beantworten kann. Und dann sind Sie nochmal auf der sicheren Seite. Und was viel wichtiger ist, Sie haben im Vorfeld in der Familie über dieses Thema gesprochen.
Guter Tipp zum Schluss. Hat mich gefreut, dass Sie wieder da waren.
Gerne.
Lothar Spielmann war das. Ein Dezernatsleiter Betrug beim Landeskriminalamt. Kriminaldirektor ist der. Ich bin Ingo Hoppe und hoffe, dass wir Sie mit einigen Tipps versorgen konnten. Auch wirklich mit ganz, ganz praktischen, damit Sie weder beklaut noch irgendwie beschubst werden.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.